Ist Culture Wars auf Englisch fast besser als der Kulturkampf auf Deutsch. Und diese Leute glauben, sie sind in einem Bürgerkrieg. Und diese Bürgerkriegsfantasien, die werden auch, aber nicht so oft auf der Straße ausgelebt, aber viel häufiger und viel akzeptierter wird dieser Bürgerkrieg digital ausgelebt. Und wir müssen diesen digitalen Raum verstehen als Realität, als Alltag. Nicht als einen Ort, wo ich die Tür zumachen kann und es interessiert mich nicht mehr, was dort passiert, sondern es ist eine politische Realität und eine gesellschaftliche Realität, die wir in den sozialen Medien haben. Und dort gibt es eben auch eine politische Logik. Und was wir haben, ist einen digitalen Mob, der Hetzjagden auf Leute macht. Und der wird immer wieder befeuert und wird immer wieder quasi Benzin draufgeschüttet mit diesen Kulturkampfagenten. Diese Kulturkampfagenten sind nicht dazu da, logisch diskutiert zu werden. Und ich habe schon erklärt, warum passiert das? Das ist ein Ventil für Frustration, für Unbehagen, ein Unbehagen mit der Welt, eine Unsicherheit mit der Welt, die besteht. Und hier gibt es ein Ventil, wo es auf einmal wieder klar ist. Klar ist, wir sind die Bösen, ich bin die Gute, ich bin unterdrückt, ich wehre mich, ich muss eine Ungerechtigkeit begradigen. Aber die Frustration und das Unbehagen, das ist real. Die Erklärung ist nicht real, ist irreal. Aber das heißt, als Präventionsansatz halte ich es für das Falsche, zu sagen, habt euch nicht so. Oder ihr lebt in der besten aller Welten. Oder es geht euch doch so gut. Das kann man machen. Und in Relation zu anderen stimmt es vielleicht sogar. Aber es wird nie quasi diese Frustration, dieses real erfahrene oder gefühlte Unbehagen aus der Welt schaffen. Sondern was wichtig ist, quasi dieses Unbehagen anders zu erklären. Quasi woanders hin zu bringen, dass andere Erklärungsansätze gesehen werden. Denn, das möchte ich auch betonen, wir sehen die Leute, die auf diese Kulturkämpfe reinkippen. Ja, und es ist ganz schwierig, die Leute da wieder rauszukriegen, weil dieser Mix aus Verschwörung und quasi aus Ekstase, aus Erlebnis, schwierig, die Leute da wieder hinauszubekommen. Aber es gibt ganz viele Leute, die das aus verschiedenen Gründen nicht oder noch nicht mitmachen. Aber ich deute es auch an Unbehagen vorhanden. Ja, das heißt, diese Unsicherheit, dieses Unbehagen muss adressiert werden, nicht weil dann alle das nie wieder machen, aber um andere Erklärungsansätze zu finden und um Vertrauen wiederherzustellen. Was auch wichtig ist, also das ist so quasi diese politische Ebene, die ganz direkte Ebene, die man machen muss, ist, diese Menschen müssen sanktioniert werden. Wir tun nach wie vor so, ich bin mir die Gesetzeslage in der Schweiz nicht ganz so im Vertrauen, aber ich denke, es ist vielleicht ähnlich wie in Österreich und in Deutschland. Man tut nach wie vor so, als wäre das irgendwie ein Spiel, als könnte man sich dem auch entziehen im digitalen Raum. Und es gibt nach wie vor die sehr hehre Vorstellung quasi des freien Internets. Und das Internet ist nicht frei, wenn man dort tagtäglich lesen muss, was Leute gerne mit einem tun würden oder mit der Familie, mit den Kindern. Ja, dann ist es nur für bestimmte Leute frei und für andere nicht. Das heißt, wir brauchen Gesetze, dass wir diesen Leuten habhaft werden. Und diese Leute müssen sanktioniert werden. Es muss reale Konsequenzen geben, wenn man Teil dieses Mobs ist. Und das heißt, ich brauche irgendeine Form von Möglichkeit, an die Namen und die Daten von diesen Menschen zu kommen. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Es muss nicht die Klarnamenpflicht sein, aber ich halte es nicht für richtig zu sagen, jeder soll sich überall anmelden können und anonym bleiben und alles reinschreiben können. Ich kann mich auch nicht auf den Marktplatz stellen und schreien, du sollst sterben, du sollst vergewaltigt werden, du sollst ersoffen oder was auch immer. Und es gibt eben viel schlimmeren Ausführungen. Wird auch die Polizei kommen und mich irgendwann mitnehmen. Und das muss es auch im Internet geben. Ich weiß, es ist eine schwierige Diskussion, Das muss es einfach geben. Sonst werden sich diese Mobs immer weiter drehen. Und es gibt im deutschsprachigen Raum vielleicht 300, 400 Menschen, die ganz gezielt immer wieder getargetet werden. Und das macht deren Leben auch nicht freier. Und es sind Mobs. Also es ist wie, wenn jemand vor deren Tür steht mit, weiß ich nicht, Fackeln und Mistgabeln und sie am nächsten Baum aufhängen will. Das ist das Äquivalent. Und das funktioniert nur mit dieser Kulturkampfagenda. Denn zu sagen, ich mag die Person nicht, seid jetzt alle gegen diese Person, funktioniert nicht. Sondern es funktioniert nur, wenn ich sage, diese Person ist Teil einer Verschwörung und sie ist gegen euch. Und sie will euch was wegnehmen. Und es wird schlechter. Und diese Kulturkämpfe zeigen auch, dass die realen Krisen, die realen Positionsveränderungen in der Gesellschaft auch dazu führen, dass Menschen überfordert sind. Es ist einfach zu viel von allem. Und dass jeder, der die Komplexität verringert, jeder, der die Krisen erklären kann, eine große Chance hat, gehört zu werden. Im Guten wie im Schlechten. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, sind diese Kulturkämpfe anschlussfähig an einen immer schon vorhandenen Rassismus, einen immer schon vorhandenen Antisemitismus, eine immer schon vorhandene Misogynie. Zum Abschluss möchte ich sagen, was wir erleben ist, wir erleben einen viel diverseren Rechtsextremismus. Wir müssen uns von tradierten Bildern des Rechtsextremismus verabschieden, sondern der Rechtsextremismus passiert in den digitalen Medien, er passiert von Leuten, die normal im Leben stehen, und er passiert von Menschen, die viel Geld für ihr Medienprojekt haben. Wir erleben eine Transnationalisierung, das heißt, es geht über Ländergrenzen hinweg, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob ein Meme aus Spanien kommt oder aus Schweden kommt oder aus Ungarn kommt, ist völlig egal. Denn ein Meme kann verstanden werden, auch ohne den sprachlichen Kontext. Wir erleben ein Abrutschen, das ist auch noch wichtig, ein Abrutschen traditioneller politischer Spektren, des Konservatismus, des Liberalismus, der Sozialdemokratie, ja, also wenn wir nach Deutschen schauen, der Grünen. Also wir sehen, dass es zumindest ein Nachgeben gibt gegen diese Kulturkämpfe, gegen diese Nonsens. Geschichten. Wir erleben die Instrumentalisierung des realen Unbehagens von Menschen, die Verwaffnung, also es wird eigentlich zur Waffe gemacht, nicht nur zum Instrument. Und der Kulturkampf ist das verbindende Element zwischen all diesen disparaten rechtsextremen Spektren. Wir erleben ganz unterschiedliche Subgenres, die Incels und bei den Parteien, diese Tech-Bros, wurscht, es gibt ganz, ganz viele, aber was sie alle verbindet, ist, dass sie diese Kulturkämpfe mitmachen. Und das wäre meine These zum Abschluss, und ich bin nie dafür bekannt, positiv zu sein, aber ich versuche es. Was wir hier eigentlich erleben, ist, dass es für mich so ist, als hätte quasi ein kommendes faschistisches Projekt seine Waffe gefunden. Als hätte man ein verbindendes Element gefunden und als hätte man die Waffe gefunden, die die Demokratie mitten ins Mark trifft und die man deswegen pausenlos zur Anwendung bringt. Ich versuche es noch mit einem positiven Satz zu schließen. Aber Demokratien sind sehr resilient, das haben wir gesehen, das haben wir auf der Wahlebene gesehen, das haben wir auch auf der diskursiven Ebene gesehen in sehr vielen Ländern. Das heißt, es ist noch nicht zu spät, sich dagegen zu wehren. Man kann das noch parieren, um in dieser Waffenanalogie zu bleiben. Man kann noch dagegen vorgehen, aber man muss es entschlossen tun. Man darf nicht zögern, man darf nicht zaudern. Man muss wissen, mit was man es hier zu tun hat. Und man muss diese Form der Demokratiezerstörung, der Demokratiezersetzung unschädlich machen. Es ist nicht legitim, dass Leute so agieren. Es ist nicht legitim, dass Leute das machen. Und wir können nicht, dürfen nicht, sollen nicht glauben, dass es ein Teil einer Meinungsäußerung ist. Das ist es nicht. Wir können auf der Faktenebene hier nichts gewinnen. Aber wir müssen sehr, sehr klar auf einer prinzipiellen Ebene gegen diese Kulturkämpfe vorgehen. Das sind wir uns allen, unserer Gesellschaft und unserer Demokratie schuldig. Dankeschön.
Vielleicht ein Begriff, was heißt, es kommt von der extremen Rechte, weil ich finde, das ist auch ein bisschen so eine Gefährdung, dass man das dann so immer sagt, dass es sowas Marginalisiertes, das diffundiert zwar so langsam, aber es kommt von dem so einer komischen, wie auch immer. Finde ich jetzt falsch als These, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Das andere ist vielleicht auch, wie verhält sich Kulturkampf zur Überdeckung von eben diesen ökonomischen prekären Situationen, von wo ich glaube, dass das Unbehagen ja auch kommt. Also ich arbeite in Thüringen-Sachsen, wo man halt sieht, das spricht sehr viele Leute an, ich verstehe auch warum zum Teil in den USA. Und gleichzeitig, wie kann man das eigentlich wieder sozusagen stärker machen, zu sagen, das Unbehagen ist ja woanders im Orten, aber das ist natürlich auch sozial-ökonomisch geordnet, nicht
Danke für den Einwurf. Also der Begriff Kulturkampf ist sogar noch älter. Wir kommen aus den 1870er Jahren aus Deutschland, wo es tatsächlich eigentlich den Griff aufs Bildungssystem zwischen Protestantismus und Katholizismus macht. Da kommt dieser Begriff zum ersten Mal wirklich vor, als Kulturkampf wäre diese kulturelle Reproduktion, das Bildungssystem, wer kann das bestimmen. In den USA kommt es nämlich auch genau wieder wenn es um religiösen Einfluss geht, das habe ich genau gerade gehört. Es kommt dann quasi nochmal eine Behandlung in den 1990ern, wo dieses Cultural Wars eigentlich als neutraler Begriff, also quasi als Beschreibungsbegriff vorkommt, wo die These war, diese ökonomischen Selbstentschieden, so der Begriff ist weg, es gibt keinen Kampf der ökonomischen Systeme mehr und alles, was jetzt noch bleibt, quasi gesellschaftliche Ausverhandlung ist, sind Kulturkämpfe. Ja, aber das ist noch nicht quasi als Waffe, sondern einfach als Beschreibung. Es ist halt so, es gibt in dem Buch, was das beschreibt, dogmatisch jüdische Protagonisten, liberale Katholiken, dogmatische Evangelikale und so weiter, ja, auch entlang dieser Religionslinie, aber auch entlang an Linien von Schwangerschaft und so weiter und so fort. Das ist auch noch nicht der Begriff, so wie wir ihn heute haben. Sondern es wurde quasi eine Strategie daraus gebastelt, was von den extremen Rechten auch schon seit den 1960er Jahren in Frankreich gebaut, auf Basis von Gramsci, wurde quasi parallel zu diesen wissenschaftlichen Beschreibungen von Kulturkämpfen, die noch ein bisschen was anderes meinen, wurde von den extremen Rechten eine Strategie entwickelt, die nicht mehr darauf beruht, Wahlen zu gewinnen, weil man in den 1960ern völlig am Boden war, was das angeht, sondern quasi ein Mittel, Gesellschaft und gesellschaftliche Diskurse zu unterwandern. Und es hat lange nicht funktioniert, mit Durchbruch der sozialen Medien, wo sie sehr früh ausgewichen sind, weil sie nicht vorgekommen sind in den traditionellen Medien, spielen sie dort quasi seit 20 Jahren die geeigneten Waffen, um da durchzukommen. Ja, das heißt, die Analyse würde sich vielleicht teilen, dass es nicht um Ökonomie geht, sondern um Gesellschaftspolitik, aber die haben daraus eine Strategie entwickelt. Und deswegen, wir haben hier die Begriffe, die gleich klingen, ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Aber Kulturkampf als Begriff
geht bis in die 1870er Jahre zurück. Und die Frage ist gerade überlagert, dass die Ökonomie, ja, es ist halt ganz schwierig, ich habe damit schon sehr lang, weil man könnte natürlich sagen, na, dann muss man es den Leuten halt erklären, dass sie eigentlich ökonomisch unterdrückt und abgehängt sind. Ja, das macht man die ganze Zeit, aber es fängt sich nicht genauso wie diese Kulturkämpfe. Das heißt eben, und es gibt auch Gründe, warum diese Kulturkämpfe funktionieren, es gibt Gründe, warum diese ökonomische Erklärung nicht funktioniert. Eine davon ist, das hat, wer hat das geschrieben? Ein Grund ist, warum, weil wir ja mit Durchbruch des Neoliberalismus, ich habe schon gesagt, unser Alltag ist uns ja entglitten, das hat auch dazu geführt, dass soziale Beziehungen sich gewandelt haben. Das heißt, wir haben nicht mehr diese klar abgestellten Momente, und das heißt auch, wir organisieren uns nicht mehr so stark in Vereinen oder gehen zu einem, was weiß ich, Feierabend, Bier und so weiter. Also diese Idee von Stammtisch, von Organisation, von Vereinen, das ist ja der Grund, warum die Arbeiterbewegung das so stark organisiert hat, zu den gegengesetzten Jungen, warum es den Arbeiter Blumenzuchtverein und den Arbeiter oder auch immer einen Verein gegeben hat, ist ja, damit man mit Leuten, mit denen man eine ökonomische Realität teilt, auch Freizeit organisieren kann, gemeinsam. Und es hat aber auch dazu geführt, dass man immer ein soziales Umfeld außerhalb der Familie hatte, das einen noch eingehegt hat, im Guten wie im Schlechten soziale Repression erfahren hat. Und wo ich aber auch gewisse Sachen ausleben konnte, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Und jetzt haben wir das nicht mehr. Sondern alles, was wir tun und sagen, quasi ist sofort für die große Weltöffentlichkeit, und wir kriegen im selben Ausmaß quasi die Repression und die Zustimmung dafür. Und ich kann es mir jetzt aussuchen, ob das stimmt. Das heißt, wir haben die soziale Kontrolle nicht mehr. Und die soziale Kontrolle klingt ganz furchtbar, ist aber nicht nur schlecht, weil es auch immer geheißen hat, dass einem irgendwann jemand gesagt hat, nein, das nicht. Das ist nicht mehr akzeptabel. Und dieser Mechanismus findet nicht mehr statt im Kleinen. Und deswegen verfangen sich diese Kulturkämpfe auch so, weil es diesen Moment nicht mehr gibt, wo Leute in deiner nächsten Umgebung sagen, das ist nicht, das geht nicht, mach das nicht. Und das hat was damit zu tun, dass wir alle quasi nur noch Einzelkämpferinnen sind und dieses Einzelkämpfer-Dasein jetzt eher sozusagen wieder ausleben.
Gut, ja, hier vorne und dann noch eine Frage. Ja, ich kriege das zu Wort.
Ganz vielen Dank. Ich fand das ganz beeindruckend mit dieser These von der Zerstörung des politischen Raums auch ganz verstehen zu können. Ich habe zwei kleine Fragen genau an Stellen, wo ich auch immer nicht weiterkomme oder denke, fehlt genau der Ruf für die Gegenwartskunst. Ja? Die Selbstverteidigung. Das eine ist die Frage von dem Verhältnis von defensiv-aufklärerischer Richtigstellung und Offensive. Was ich damit meine, ist, also genau, es ist also herrlich, dieses Beispiel. Und ich habe auch selber gemerkt,
welches Beispiel
ausreichend? Herrlich. Und ich habe auch selbst gemerkt, mich so ganz aufatmen, dass es wirklich eben alles Quatsch ist, von dem ich wohl auskomme. Aber gleichzeitig, also ich meine, irgendwo muss man ja auch sagen können, als säkulare Feministin, nein, tatsächlich, wir wollen mal nachschauen. Ja, so. Und ganz oft, also das ist ja das Standardbeispiel bei Familie. Ja. Also sagt man tausendmal, nein, die Familie wird nicht zerstört, oder sagt man noch, also es sind natürlich alle Frauen, die sollen anders aussehen. Da eigentlich die Defensive so nicht gebraucht wird, habe ich manchmal das Gefühl, anstatt dass der Diskurs sich mal weiter verschiebt, weil die Rechten das Undenkbare sagen, also vielleicht. Aber der Preis ist natürlich viel so hoch und das kennen Sie viel besser als ich. Und nur schnell der zweite Punkt, und das ist immer das, wo ich so das Gefühl habe, also ich starre einfach und habe kein Medienmanöver mehr, ist, dass die Anekdoten, also nicht das Buch geschrieben, es ist auch über Anekdoten, die Politisierung, die haben ja verschiedene, immer wieder kleine Muster. Und ich habe so das Gefühl, das Letzte auf der Rechten, wofür es meiner Meinung nach auch eigentlich kein Pendant auf der Linken gibt, weil wir es einfach nicht machen, das Letzte ist immer ein Vergewaltigungsmythos. Also das sehen wir in der Transpolitik, sehen wir im Rassismus, das ist jetzt nicht ausführlich die Geschichte, aber das ist ja wie die Kennzahl, ja? Und wenn man das einmal gehört hat, das geht nie wieder aus dem Kopf. Und man kann sich tausendmal sagen, es stimmt nicht, aber sozusagen, das, ja, und da bin ich quasi nicht hilflos, wenn ich was mache. Ja.
Ich habe da keine, also das ist offen für die Debatte. Ja? Ich möchte nicht sagen, quasi so müssen wir es machen, das ist richtig. Quasi eine Diskussion, ja, was die beste Gegenbewegung ist. Ich bin immer ein Fan davon, weil ich glaube, dass diese Provokation sich schon so abgenutzt hat in der Zeit der Dauerprovokation. Mein Zugang aktuell ist es zu versuchen, also rechts und konservative nehmen die linken Sachen weg, ja? Also diskursiv, Revolution, Freiheit, auch Demokratie mittlerweile. Und ich glaube, man könnte dasselbe mit konservativen Konzepten machen. Ich wäre ein sehr großer Fan davon, dass linke Parteien sagen, wir sind die Parteien der Familie und wir sind die Parteien der Sicherheit. Und Familie heißt übrigens ganz viel. Ja? Familie heißt auch, dass man sich's aussuchen kann. Familie sind auch meine Freunde und Freundinnen. Familie ist Patchwork, Familie sind queere Familien, Familie ist außerdem sind wir für Adoptionsrechte und. Ja? Und Gleichstellung. Und was heißt das für Mütter und so weiter? Und wie können wir Familien absichern? Also, und was sind Kinderrechte? Also alles quasi diese progressiven Konzepte da einfach komplett hineinführen und sagen, wir sind die Familie. Und genauso mit Sicherheit. Ich glaube, dass Sicherheit der wertvollste Begriff aktuell diskutiert ist. Und wir sind Sicherheit verbunden mit quasi das Militär steht an der Grenze. Aber heißt Sicherheit nicht auch, dass wir uns sicher in unserem Alltag fühlen? Heißt Sicherheit nicht auch, dass wir nicht von jeder Rechnung, die kommt, in eine Krise stürzen? Heißt Sicherheit nicht auch, dass wir uns nicht schlaflose Nächte haben vor Energierechnung oder was auch immer? Ne? Ich weiß, dass es für viele Seiten offen ist, dieser Sicherheitsbegriff, aber ich glaube, dass man das diskursiv wagen sollte, sich diese Begriffe zu nehmen, wenn die sich unsere Begriffe nehmen. Das wäre jetzt mein aktueller Zugang, aber ich bin auch offen für quasi diese Provokations- und sie am falschen Fuß erwischen Geschichten. Ja, und dann diese Sachliste habe ich, das ist so ein Leitsatz in meinem Buch, quasi jedes, alles was sie sagen, ist quasi ein Bekenntnis, jeder Vorwurf ist ein Bekenntnis in diesen Kulturköpfen. Also wenn man sieht ja aktuell, ja, dieses Wählerinnen, ja, entweder die Migranten oder der Transfrauen oder wer auch immer kommt und vergewaltigt quasi alle Frauen. Ne? Und dann, was macht der zweitreichste Mann der Welt, wenn er auf eine Frau trifft, die nicht so eine politische Meinung teilt, er macht einen Vergewaltigungswitz. Und alles, was dann drunter steht, war nicht so schlimm und war nur ein Witz. Also jeder Vorwurf ein Bekenntnis.
Meine Frage knüpft ein bisschen an dem an, weil ich da einfach ein bisschen ratlos bin. Neben Ihrer Strategie, sozusagen das ungute Gefühl wegzulenken auf andere Feindbilder etc., das kann ich mir alles ein. Das sind alles aber ja, mittelfristige Strategien, den ganzen den Teppich, so, den Boden wegzuziehen. Und real sind wir jede Woche mit irgendeiner dieser Geschichten konfrontiert. Ich habe es angekündigt, in der Schweiz hat mir genau diese Woche seine Geschichten. Der Umgang damit, es gibt ja keine objektiv richtig ist. Aber Sie haben trotzdem einige Erfahrungen gemacht damit. Die einzelnen Geschichten, die sind da. Die einzelnen Anekdoten, Stränge dieser Erzählung. Konservative, teilweise mittige PolitikerInnen machen da auch mit. Man kann sich dem nicht komplett entziehen. Was ist im Einzelnen, gemäß Ihrer Erfahrung, die richtige Reaktion darauf? Ignorieren, reagieren, vielleicht dort angeknüpft in die Offensive gehen. Das würde mich interessieren.
Der Fall mit dem Schwarzhandel, was für mich das Wichtigste ist, ich verlange von jeder Institution, von jedem Unternehmen, von jeder Gruppe, dass sie ein Konzept haben, was sie machen, wenn eine Person von ihnen betroffen ist. Und in den ersten 3 Tagen geht es nicht darum, ob wer recht hat, ob es ein reales Fehlverhalten gibt. Das kann man absolut so sehen. Ja?
Und es kann Konsequenzen haben, das Fehlverhalten. Aber in den ersten drei Tagen geht es um etwas anderes. Da geht es darum, also diese Person zu schützen. Denn egal, was das Fehlverhalten war, die Strafe darauf ist nicht die komplette Existenz, bloß die Strafe darauf ist nicht, dass man jemanden in den Suizid bringt. Das heißt, es muss ein Konzept geben. Und ich weiß es von einzelnen Redaktionen, dass es das schon gibt. Und die schauen so aus, dass man der Person das Handy wegnimmt und dass diese Person zu keinem Zeitpunkt alleine ist in den ersten drei Tagen. Sondern dass wirklich Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, wer auch immer, ja, quasi am Sofa schlaft in der Wohnung von der Person. Weil man sich das nicht forschen kann, weil man sich nicht forschen kann, was das heißt, wenn man von so einem Mob gejagt wird. Und das ist der, es braucht einen finsteren Moment. Ich muss es in dieser Drastik sagen. Es braucht einen finsteren Moment und die Person tut sich was an. Und das ist nicht die Strafe. Egal was das steht. Und danach muss es einfach einen geordneten Prozess geben, wo man dieses Fehlverhalten anschauen kann innerhalb der Organisation, wo es einfach einen Katalog auch gibt. Was heißt das? Aber das ist etwas anderes als quasi dieser Trial by Mob. Ja, es gibt keine Instant-Gericht und der Mob spricht das Urteil. Und das ist wichtig, weil man muss Leute schützen, man muss sehen, dass es keine Konsequenz hat, wenn es einen Mob gibt. Das heißt, wenn die realen Leute betroffen sind, die auch betroffen sind, müssen die geschützt werden. Wenn es nicht real quasi auf eine Person abzielt, dann es ist schwierig, weil ich finde, also jetzt haben wir diesen blöden Kindergarten zu holen. Vielleicht bin ich ja nur frustriert, ich war immer im Flugzeug im Kindergarten und ich hasse Fliegen. Ja. Also mit dem Flugzeug, das hängt mir nach. In solchen Fällen hängt dafür, dass man die Leute auslacht und sagt, was tut ich denn, das ist so lächerlich. Ja. Wenn ich natürlich wirklich Leute betrifft und Förderungen betrifft und die Sicherheit von Leuten betrifft und die Rechte von Leuten betrifft, dann muss man abwägen. Inwieweit schreckt man überhaupt ein? Inwieweit macht man es lächerlich? Inwieweit versucht man auch, und das ist natürlich das Beste, das wieder wegzubekommen. Das heißt aber auch, dass man anders reden muss. Ich bringe es sehr gerne als Beispiel. In dem Moment, wo in Österreich Politiker nicht von, was müssen wir mit den Ausländern tun, ja? Die Migranten, dann sind sie schon immer quasi die anderen. Sondern wo er begonnen hat zu sprechen, wir müssen für unsere Leute was tun. Und unsere Leute, das sind die Arbeit von denen, das sind die kein Vermögen haben, das sind die von ihren Händen und Tieren der Arbeit leben. Ab dem Zeitpunkt verfangen sich die Kulturkämpfe nicht mehr, weil du die Gesellschaft nicht nur so schneidest, sondern so schneidest. Und deshalb haben wir nicht nur um die und wir, sondern um unten und oben geht. Ja, und das kann ich rhetorisch machen, weil in dem Moment, wo ich Leuten sprachlich vermittle, hey, du bist deinen Arbeitskolleginnen näher, egal wo die herkommen, egal welche Religion die haben, bist du auf jeden Fall näher als dem Herrn Mataschitz oder wie auch immer, dann dreht sich im Kopf von den Leuten etwas. Und das halte ich eigentlich für das Wichtigste, weil dann geht man selbst in die Offensive und dann müssen die anderen mal erklären, warum ich was gegen meine Arbeitskollegin haben sollte, warum ich was gegen meine Nachbarin haben sollte. Mit denen, die sind meine Alter, die sind meine Leute. Und das halte ich eigentlich für das Beste.
Weitere Fragen? Sonst schalte ich selber schnell ein. Mit der Sicherheit. Das würde mich schon noch interessieren, da würde ich vielleicht auch, also wir erleben ja eine Diskussion eben in Deutschland zum Beispiel, natürlich völlig falsch aus meiner Sicht, aber die auch linke Parteien versuchen, dieses Thema zurückzugewinnen. Und die Frage ist schon für mich, wenn du sagst, Sicherheit erobern und Sicherheit mit Inhalten, mit progressiven Inhalten füllen, wie gehen wir denn konkret zum Beispiel in die Migrationsdebatte mit dem Sicherheitsbegriff?
Das macht mich wirklich wütend, was in Deutschland passiert. Es ist einfach, weil es intellektuell so nichts ist. Ja, das macht mich wirklich wütend. Das ist das Kanzleramt, das sind die Ministerien, das sind die Klügsten und Köpfe, viele Leute sind am Tisch und am Ende kommt raus, Grenzen schließen? Das ist es? Also, ich möchte mich schütteln und fragen,